Die haben Entzündungen in der Darmschleimhaut festgestellt. Und ich hatte ja nicht nur Verdauungsbeschwerden, sondern ich hatte damals auch einen chronischen Tinnitus und Gelenkschmerzen. Und ich war ständig krank. Ja, also ich habe jeden Infekt, sei es ein Magen-Darm-Infekt oder eine Grippe, habe ich irgendwie alles ständig mitgenommen. Und damals waren das für mich getrennte Sachen. Und so wurde das auch angesehen von Ärzten. Heute weiß ich, das hatte alles einen Auslöser, nämlich meinen kranken Darm. Weil jetzt kann ich sagen, ich bin eigentlich nie krank. Ja, ich habe keine Probleme auch mehr mit meiner Haut. Ich habe eigentlich so gut wie keine Gelenkschmerzen mehr. Wichtig ist aber, dass ich mich dran halte, was ich jetzt eben mache.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Kennst du das Gefühl, dass du mit deinem Bauch immer alles richtig machen willst? Du willst die richtige Ernährung, den richtigen Lebensstil, die richtigen Lebensmittel essen und die richtigen Lebensmittel auch weglassen? Und je mehr du dich informierst, umso mehr steigt manchmal die Verwirrung bei dir. Das höre ich unfassbar oft und ich habe mir gedacht, da könnte es total hilfreich sein, Menschen hier zu interviewen, die diesen Weg schon gegangen sind. Und deswegen habe ich heute Katharina Döricht bei mir. Sie ist auch bekannt unter dem Namen Tasty Katie. Sie ist Ernährungsberaterin und hat genau das geschafft. Sie hat diverse Verdauungsbeschwerden in der Vergangenheit gehabt und hat ihr Leidensweg quasi hinter sich und auch zum Beruf gemacht. Ein Kernthema bei ihr ist auch die ayurvedische Ernährung und das für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, ist ein Thema, was mich auch schon lange begleitet. Da ich sehr, sehr früh angefangen habe zu meditieren, kam der Ayurveda auch in mein Leben. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute über dieses Thema mit dir, Katharina, zu sprechen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute über deinen Weg zu sprechen, wie du es aus deinen Verdauungsbeschwerden geschafft hast.
Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können.
Sehr, sehr gerne. Wenn du an deinen eigenen Gesundheitsweg denkst, was war so da deine größte Herausforderung, vor der du standest und wie hast du sie gemeistert?
Ich glaube, die größte Herausforderung war, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich diese ganzen Beschwerden hatte, also ich bin jetzt Anfang 30 und damals war ich ungefähr so 15, 16 und da waren einfach diese ganzen Themen Darmgesundheit, ja, auch dass man sich viel Wissen auch über Social Media und übers Internet geholt hat, das war damals einfach noch nicht sonderlich verbreitet und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Ja, beim Arzt wurde ich mit Reizdarmsyndrom abgestempelt. Und ich war damals, habe mich einfach sehr allein gelassen gefühlt. Und für mich war einfach das Thema Ernährung, generell Gesundheit, ein sehr, sehr großes Fragezeichen. Und so ging für mich damals eben die Suche los. Also ich hatte eigentlich schon mein Leben lang immer einen relativ empfindlichen Bauch. Ja, das war schon immer so ein großes Thema bei mir. Ich hatte, ja, als ich 15 war, eine OP und danach musste ich länger Antibiotika nehmen. Und heutzutage im Optimalfall weiß der Arzt, dass wenn man Antibiotika genommen hat, dass man danach auch gut auf seinen Darm achten muss. Ja, das war natürlich damals irgendwie nicht so der Fall. Und rückblickend weiß ich, das war unter anderem auch ein Auslöser, wo diese ganzen chronischen Beschwerden eben losgingen. Und ich, ja, das war einfach so die große Herausforderung, dass ich einfach nicht wusste, was ich tun soll.
Ich glaube tatsächlich, also mittlerweile haben wir natürlich über Social Media und insgesamt das Internet viel mehr Möglichkeiten wie damals. Aber trotzdem, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, höre ich eigentlich tagtäglich weiterhin. Wie hast du dir dann die Informationen besorgt, beziehungsweise wie war deine Herangehensweise, um da Stück für Stück voranzukommen?
Also am Anfang war die Herangehensweise, würde ich mal sagen, relativ klassisch. Also ich war in einigen Krankenhäusern, ich hatte eine Magenspiegelung, ich hatte eine Darmspiegelung, ich hatte diverse Bluttests. Also ich war einfach bei ganz vielen verschiedenen Ärzten. Meine Eltern sind mit mir damals irgendwann auch dann mal zu einem Heilpraktiker gegangen, wo ich schon gemerkt habe, okay, der denkt ein bisschen anders. Ja, also da wurde dann diese Themen, da wurde zum Beispiel auch mal eine Mikrobiomanalyse gemacht, ja, oder da wurde auch das Thema Ernährung und Nahrungsmittelunverträglichkeitstests angesprochen. Das heißt, hier habe ich dann schon so ein bisschen gemerkt, man kann auch anders mit dem Thema umgehen, außer mit einem Flyer, Reizdarmsyndrom, und damit müssen sie leben. Und so habe ich dann damals angefangen. Ich bin zu dem Zeitpunkt wirklich noch in eine örtliche Bibliothek gegangen und habe mir damals, das war das erste Buch, so ein TCM-Suppenbuch, da stand irgendwas mit Verdauung drauf und dachte, okay, das nehme ich mir mit. Und habe dann zu Hause so ein bisschen experimentiert und habe dann selbst auch im Internet recherchiert und habe halt schon immer, das kann ich auf jeden Fall rückblickend sagen, so ein bisschen außerhalb vom Tellerrand geschaut und geguckt, was kann ich irgendwie machen. Und was ich schon recht schnell gemerkt habe, ist, dass es definitiv ein Zusammenhang zwischen der Ernährung und auch wenn ich wahnsinnig aufgeregt vor irgendwas war oder Stress und den Verdauungsbeschwerden. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte damals nicht einfach nur, ich sag mal, nur war auch das ist natürlich unangenehm, Bauchschmerzen und irgendwie ein bisschen Blähbauch, sondern ich hatte eigentlich einen typischen Verlauf fast wie jemand mit einem chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Also ich weiß, was es bedeutet, 10 bis 20 Mal am Tag auf Toilette zu müssen. Ja, und teilweise auch Blut im Stuhl zu haben, katastrophale Blutwerte zu haben und einfach, das hat mein Leben bestimmt damals. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, wie das ist, mit wirklich, wirklich starken Verdauungsproblemen eben durchs Leben zu laufen und sich an jedem Grashalm, den man irgendwie bekommt, da festzuhalten.
Okay, das sind heftige Beschwerden. Was ich interessant finde, ist also Blut im Stuhl, das ist typischerweise auch nichts, was wir bei Reizdarm kennen. Dementsprechend ja, es ist immer wieder interessant, wer alles diesen Stempel Reizdarm dann sofort bekommt, weil da würde ich sagen, du hast die klassischen Diagnostiken durchlaufen, die offensichtlich unauffällig waren. Gehe ich mal davon aus?
Jein, also es war eigentlich schon, wenn ich, die haben Entzündungen in der Darmschleimhaut festgestellt, die haben ein massives Ungleichgewicht in der Darmflora, habe ich auch diagnostiziert bekommen. Und ich hatte ja nicht nur Verdauungsbeschwerden, sondern ich hatte damals auch einen chronischen Tinnitus und Gelenkschmerzen. Ja, also das waren Sachen, die eben noch dazu kamen. Und ich war ständig krank. Ja, also ich habe jeden Infekt, sei es ein Magen-Darm-Infekt oder eine Grippe, habe ich irgendwie alles ständig mitgenommen. Und damals waren das für mich getrennte Sachen. Und so wurde das auch angesehen von Ärzten. Heute weiß ich, das hatte alles einen Auslöser, nämlich meinen kranken Darm. Ja, also der Darm, der nicht im Gleichgewicht ist. Weil jetzt kann ich sagen, ich bin eigentlich nie krank. Also ich war in den letzten 8 Jahren, glaube ich, 2-mal krank. Mhm. Ja, ich habe keine Probleme auch mehr mit meiner Haut. Ich habe eigentlich so gut wie keine Gelenkschmerzen mehr. Wichtig ist aber, dass ich mich dran halte, was ich jetzt eben mache. Und von daher, ja, ist es halt leider auch heutzutage, und ich bin mir sicher, das weißt du selber auch, hat es viel damit auch zu tun, an welchen Arzt man eben gerät und wie er auch die Dinge, die man diagnostiziert bekommt oder eben auch die Ergebnisse von einer Untersuchung, wie man damit umgeht. Ja, weil das war, ich habe zwar dann Entzündungshemmer und so weiter dann teilweise bekommen, aber es wurde nie mal gesagt, schau dir mal genauer die Ernährung an, ja, außer dann eben von dem einen oder anderen Heilpraktiker.
Ich denke, also ich sehe meinen Beruf so, dass ein Mensch hat Symptome und ich versuche, die zu übersetzen. Das heißt, im Prinzip ist mein Job, das zu übersetzen, was will dir eigentlich der Körper sagen. Das braucht natürlich manchmal Medikamente. Gibt es einfach die Situation, gerade wenn es, sage ich mal, bedrohlich wird, um Dinge auch mal zu unterdrücken. Da ist die klassische Medizin wichtig. Aber wenn es jetzt um so chronische Sachen geht, geht es ja mehr darum, zu regulieren. Und das ist tatsächlich dann die Herausforderung, wie kannst du regulieren? Du kannst das über Präparate machen, aber halt ganz viel läuft auch eben über deinen Lebensstil. Und das zu übersetzen und zu erklären, so dass es beim Gegenüber ankommt, der das versteht, in welcher Wichtigkeit das ist, das ist, glaube ich, der eigentliche Job, weil das ist das, was langfristig darüber entscheidet, meiner Meinung nach, ob du gesund bist oder ob du krank wirst. Wie hast du das dann gemacht? Also du hast dann festgestellt gehabt, okay, irgendwie da gibt's mehr zu wissen, als du es jetzt vom klassischen System vorgegeben bekommen hast. Aber was waren dann deine ersten Schritte, nachdem du dieses TCM-Buch in der Bibliothek dir besorgt hast?
Also der erste Schritt war, dass ich zum Beispiel festgestellt habe, also damals war das wirklich ein was ausprobieren, festzustellen, funktioniert nicht, was Neues ausprobieren und das über mehrere Jahre. Ja, also weil ich eben niemanden hatte, der mir gesagt hat, du musst es so machen oder so machen und das ist gut für den Darm, das ist nicht gut für den Darm. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe, weil ich wahnsinnig wenig Lebensmittel zu dem Zeitpunkt auch vertragen habe, ist, dass ich im Endeffekt angefangen habe auszutesten, welche Lebensmittel funktionieren gut und welche funktionieren nicht so gut. Das habe ich damals unbewusst schon richtig gemacht, weil ich dann immer Sachen täglich gegessen habe und dann wieder 2 Wochen weggelassen habe. Ja, so fing ich dann damit an und da habe ich zum Beispiel festgestellt, Milchprodukte, ja, lösen bei mir einiges aus. Das heißt, die habe ich komplett weggelassen, weil ich habe immer jahrelang dann laktosefreie Milchprodukte zu mir genommen und dachte, das muss ja dann das Richtige sein, habe aber gemerkt, nee, Kuhmilchprodukte generell sind einfach nicht sonderlich gut für meinen Darm. Ja. Mhm. Dann, also am Anfang ging es bei mir viel um dieses Weglassen. Ja, auch Gluten war etwas, was mir nicht gut getan hat. Heute kann ich sagen, und so ernähre ich mich immer noch, ich meide zum Großteil Milchprodukte. Ich ernähre mich eher glutenarm. Und was bei mir auch, ich würde mal sagen, der größte Schlüssel war, war bei mir der Zucker. Ja, weil ich war definitiv ein kleiner Zuckerjunkie und habe es geliebt, süß zu essen und zu trinken. Und das hat auf jeden Fall auch eine ganze Zeit gedauert, diese Zuckersucht so ein bisschen loszuwerden. Und da habe ich auf jeden Fall einen sehr großen Unterschied gemerkt. Auch mich langsam heranzutasten, was ist eigentlich wirklich Zucker? Ja, weil am Anfang dachte ich, gut, die ganzen Süßigkeiten. Mhm. Und irgendwann habe ich dann wahnsinnig viel zum Beispiel Trockenfrüchte gegessen und weiterhin vielleicht noch Saft getrunken oder Fertig-Smoothies und so weiter. Und habe dann irgendwann relativ schnell festgestellt, macht in meinem Darm keinen großen Unterschied, ja, ob ich da jetzt so ein Fruchtsaftpüree oder Konzentrat zu mir nehme oder eben die Süßigkeiten esse mit dem zugesetzten Industriezucker. Und so bin ich langsam herangegangen. Ich habe dann angefangen, mich mehr und mehr auch mit dem Thema Darmaufbau zu beschäftigen. Da hatte ich das Glück, da bin ich an einen ganz tollen Heilpraktiker geraten, der mir damals eben auch so einen Candida-Pilz diagnostiziert hat. Und das hat auch ganz gut zu dem gepasst. Und da habe ich wirklich einen Unterschied gemerkt, wo ich mal einige Wochen wirklich mich komplett zuckerfrei ernährt habe und dann auch Dinge wie Probiotika zugeführt habe, Sachen wie Zink und Co., L-Glutamin für die Darmschleimhaut. Und wo mal wirklich, wirklich aktiv am Darm richtig gearbeitet worden ist. Und das Schöne ist, was er Gott sei Dank damals mit mir auch gemacht hat, weil die Gefahr ist ja oft, wenn man viel nicht verträgt, dass man immer mehr weglässt. Und das führt am Ende nicht unbedingt dazu, dass man vielleicht mal kurzzeitig beschwerdefrei wird, aber eben nicht langfristig, sondern dass ich wirklich auch angefangen habe, aktiv wieder Lebensmittel hinzuzufügen. Und da habe ich wirklich klein angefangen. Also das, wir reden davon, eine Minigabel rohes Sauerkraut und ein Esslöffel Kürbiskern oder sowas. So habe ich wirklich mit kleinen Schritten angefangen, langsam auch immer mehr zu essen und mich bunter, abwechslungsreicher zu ernähren. Und die nächste Komponente, ich würde sagen, das kam dann erst so mit Anfang, Mitte 20, war eben das Thema, dass ich mich mehr und mehr mit dem Thema Stressmanagement auseinandergesetzt habe, weil das war vorher, da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. Ja, also das hat vielleicht mal jemand zu mir gesagt, aber ich habe dann zum Beispiel auch angefangen zu meditieren, ja, und zu journalen, also Gedanken aufzuschreiben, und das hat bei mir auch nochmal ganz, ganz viel ausgemacht. Also wirklich dieses ganzheitliche Denken.
Ja, das ist so schön eigentlich zu hören, weil das ist genau das auch, was ich tatsächlich tagtäglich erlebe. Ich sage immer, es gibt so 5 große Säulen, auf denen der Darm steht. Das eine ist das Mikrobiom, das andere ist Stressmanagement, Ernährung, Bewegung und Schlaf. Das sind so die wichtigsten Faktoren und das bestätigt sich eigentlich immer, immer wieder. Warum ich deinen Weg so ganz spannend finde, ich erlebe, genau wie du es auch beschrieben hast, ganz häufig Menschen, die haben chronische Verdauungsbeschwerden oder ich nenne es immer funktionelle Verdauungsbeschwerden, wo nichts gefunden wird. Und das Erste, was immer passiert ist, man hat die Ernährung im Verdacht. Das, was ich leider auch erlebe, ist, dass dann eben ganz viele Dinge weggelassen werden. Und so wie du es beschrieben hast, man aus dieser Abwärtsspirale irgendwie nicht richtig rauskommt. Deswegen fände ich es super spannend, da mal drauf zu gucken, wie hast du es geschafft? Weil du hast ja offensichtlich auch über einen langen Zeitraum sehr viele Dinge weggelassen. Wie hast du es geschafft, dass es da nicht zu einer Mangelernährung gekommen ist? War das für dich wirklich dieser Kontakt mit dem Heilpraktiker, der dich einfach da an die, ich nenne es mal, an die Hand genommen hat und hat gesagt, hey, das ist ganz wichtig, dass wir das auch integrieren? Oder war das für dich irgendwann selber ein Erkenntnisprozess? Irgendwann hast du ja offensichtlich auch entschieden zu sagen, okay, ich studiere nochmal Ernährung um dann nochmal tiefere Einblicke zu kriegen. Das finde ich ganz spannend, weil es sitzen sehr viele Menschen vor mir, wo ich sagen würde, durch diese ganzen Auslassernährungen ist mittlerweile wirklich ein ungesundes Verhältnis zum Essen entstanden. Und das ist etwas, wo ich sehr, sehr unglücklich drüber bin, weil das finde ich gar nicht so einfach, das dann wieder rauszubekommen, diese Angst vor dem Essen.
Ja, definitiv. Und die hatte ich damals auch. Also ich sage mal, ich hatte keine Essstörung bezogen auf mein Körperbild oder die Zahl auf der Waage oder irgendwie Restriktionen, sondern ich hatte eine Essstörung bezogen auf, ich hatte einfach panische Angst vor das, was die Lebensmittel mit meinem Körper machen. Und ich hatte, ich glaube, zu einer Hochphase habe ich, glaube ich, so 5 Lebensmittel gehabt, die ich zu mir genommen habe. Das war irgendwie Hirse, Spinat, ich glaube Mandeln und so ein paar Sachen. Also das war, und das habe ich eigentlich permanent rotiert. Mhm. Und der Arzt hat mir damals auch, also der Heilpraktiker hat mir damals auch ziemlich klar gesagt, das kann ich mal eine kurze Zeit lang auch machen, aber ich muss dann, wenn mein Ziel sein soll, ein gesundes Mikrobiom, einen gesunden Darm zu haben, dann muss ich im Endeffekt mich abwechslungsreich bunt ernähren. Und der hat mir das dann ganz gut auch erklärt, dass wir diese vielen verschiedenen Bakterien haben, wenn man das mal versteht. Und die müssen eben gefüttert werden, weil Ziel ist es ja, eine möglichst vielfältige Darmflora zu haben mit den verschiedensten Bakterien. Und wenn wir eben uns sehr, sehr einseitig ernähren, dann züchten wir so auch irgendwo ein Ungleichgewicht heran. Und hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, einmal dieses Thema Stressmanagement mit reinzunehmen, ja, weil im Endeffekt die Angst ist vor allem auch ganz viel im Kopf, ja, dass man da manchmal auch mehr reininterpretiert, als es eigentlich dann auch wirklich ist. Und sich auch mal tiefer damit auseinanderzusetzen, wo kommt denn diese Angst eigentlich her? Ja, und auch wieder mehr Schritt für Schritt. Und das schafft man eben nicht allein nur über Ernährung. Da sind eben so Dinge wie eben Stressmanagement, auch Bewegung ganz wichtig, wieder mehr Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Und bei mir ist damals auch das Thema Ayurveda dann ins Leben getreten. Ja, ich habe mich, habe so damals einen Flyer gesehen und habe mich damals zu so einem Gesundheitskongress angemeldet und bin dann da auch vor Ort auch vorbeigefahren, war da so begeistert und habe mich damals zu einer Ausbildung angemeldet. Und da im Ayurveda wird der Mensch sehr ganzheitlich angesehen. Und da spielt Ernährung natürlich eine wahnsinnig große Rolle, aber eben diese ganzen mentalen Komponenten, ja auch Kräuter, Gewürze und so weiter, die spielen da einfach eine wahnsinnig große Rolle und sind immer auch Teil von einem Therapiekonzept. Mhm. Und hier habe ich zum Beispiel auch festgestellt, wie wichtig zum Beispiel auch feste Essenszeiten sind, also nicht nur das, was wir essen, sondern auch wie wir essen. Ja, regelmäßige Essenszeiten, gut kauen, nicht zu viel zum Essen trinken, verdauungsfördernde Gewürze verwenden. Und für mich hat sich das dann damals sehr, und da hat Ayurveda viel zu beigetragen, sehr positiv verändert. Also ich hatte plötzlich Freude daran, Dinge auszuprobieren, mit Gewürzen zu experimentieren, mir bestimmte eine Gewürzmilch zuzubereiten, verschiedene Tees mit den Kräutern zu experimentieren. Und das hat bei mir plötzlich dann angefangen, einfach diese Spaßkomponente zu haben und neugierig auch zu werden. Und am Anfang, ich hätte mir nie vorstellen können, mit diesem Bereich mal was gesundheitlich zu machen, weil es einfach nur, ich wollte meine Probleme irgendwie lösen und damit dann am besten nichts mehr zu tun haben. Und so habe ich dann einfach so eine positive Faszination für das Thema bekommen.
Wie du vielleicht aus meiner eigenen Geschichte weißt, habe ich über 20 Jahre selber am Reizdarmsyndrom gelitten. Mit ständigen Bauchschmerzen, Blähbauch und Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mich unsagbar müde gemacht haben. Mittlerweile darf ich seit über 10 Jahren auch mit Reizdarmpatienten in der Praxis arbeiten und diese beiden Erfahrungen habe ich im SmileHoch 2 Programm kombiniert, was ich dir in meinem neuen Buch der Reizdarm-Doc vorstellen darf. Du kannst es auf allen gängigen Kanälen bestellen. Das Erscheinungsdatum ist der 26.08.2025 und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich dich mit diesem Buch ein Stück auf deinem Weg zu mehr Darmgesundheit begleiten darf und dir all meine Tipps, die ich mir gerne schon als Jugendlicher gewünscht hätte, an die Hand geben darf. Das, was ich bei dir raushöre, im Prinzip, wo du mit deinen 5 Lebensmitteln unterwegs warst, wenn man das in Sportlichkeit übertragen würde, warst du damals extrem unsportlich. Mhm. Und das Bild, ich muss jetzt sehr divers essen für ein diverses Mikrobiom, ist so gefühlt Mount Everest-Aufstieg. Das ist, glaube ich, den meisten von der Ratio, vom Verstand her klar, dass das wichtig ist, divers zu essen. Aber es fühlt sich für denjenigen, der so unsportlich unten am Berg steht, mit seinen 5 Lebensmitteln eigentlich an wie ein unmöglicher Aufstieg, den man machen kann. Und was ich bei dir jetzt raushöre, das spiegeln mir das gerne wieder, ob ich das richtig verstanden habe, ist, für dich war dann die Komponente Stressregulation und aber auch Freude wieder über das Thema Ayurveda daran finden. Das heißt, das ist ja auch wieder ein Thema, positive Emotionen auch gegenüber der Ernährung, was dann für dich den Switch umgelegt hat. Ist das für dich so gewesen? War das für dich der Hebel?
Definitiv, ja.
Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht über die Emotionen und über die Freude, dass wir uns wieder mit dem Thema Ernährung auch verbinden, weil es ist ja ganz wichtig. Ernährung ist ja wirklich, wir ernähren uns. Und es ist total widersprüchlich, wenn wir sagen, eigentlich das, was uns ernähren soll, ist unser Feind. Ist ja eine totale Spannung, in der wir dann leben. Das heißt, okay, wenn ich mir das so vorstelle, du hast deine 5 Lebensmittel gehabt, du bist dann über den Ayurveda dann wieder dahin gekommen. Was hast du für den Darmaufbau gemacht, weil du das erwähnt hast? Hast du das auch komplett über dann die diverse Ernährung gemacht oder hast du dann gesagt, okay, ich unterstütze das auch mit Supplements, du hast L-Glutamin erwähnt gehabt. Wie groß war der Anteil für dich auf deinem Weg?
Also die Ernährung, würde ich sagen, war definitiv, würde ich sagen, der größte Anteil. Ich weiß, das ist immer so, viele sagen was, aber der geht bei mir sogar über das Thema Stressmanagement hinaus. Das ist auch ein ganz wichtiger Anteil. Mhm. Aber die Ernährung hat bei mir einfach und spielt auch jetzt einfach noch eine wahnsinnig große Rolle. Also ich esse auch jetzt noch so, es macht mir wahnsinnig viel Freude, aber weil ich damit das Leben führen kann, was ich eben jetzt lebe. Ja, also dass ich bin einfach frei von Beschwerden und da hilft mir das, was ich eben esse, einfach enorm. Und ich kann auch jetzt mal Ausnahmen machen, das ist gar kein Problem mehr. Aber wenn ich mich jetzt 2 Wochen wieder mit viel Zucker und allem Möglichen ernähren würde, dann fangen langsam kleine Beschwerden bei mir auch wieder an. Ja, und deswegen, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Die Ernährung ist einfach die Basis, ja. Also das kann ich nur jedem ans Herz legen und vor allem auch da so ein bisschen daran zu denken, was macht eine darmfreundliche Ernährung aus? Weil nicht jeder versteht dasselbe vielleicht wie wir unter einer darmfreundlichen Ernährung, weil ich habe lange auch gedacht, wenn ich Unmengen an Smoothies und Trockenfrüchte und weiß der Geier was noch alles esse, dann ist das auch super natürlich. Ja, und hier ist einfach wichtig, überwiegend Dinge wie glutenfreie Vollkorngetreide, so Pseudogetreide, teilweise, wenn man es gut verträgt, natürlich auch Hülsenfrüchte, Gewürze, Kräuter, mehr Gemüse als Obst, ja, auch mehr warm und gekocht essen als zu viel Rohkost, auch schauen, dass man wirklich genügend Proteine zu sich nimmt, all diese Dinge, ja. Und das ist auf jeden Fall so ein bisschen die Basis.
Das, was ich aber auch erlebe aus meiner Vergangenheit, mit den Verdauungsbeschwerden, Zucker ist für mich auch ein Trigger. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie 1-2 Wochen in Urlaub gehe, dort irgendwie viel mehr Zucker konsumiere, kriege ich auch einen Rückfall. Macht für mich auch komplett Sinn. Hast du für dich feststellen können, also weil du das Thema Milchprodukte am Anfang erwähnt hast, würdest du sagen, es betrifft alle Milchprodukte? Macht es für dich einen Unterschied? Ist es Schaf, Ziege, Kuh? Macht es für dich einen Unterschied? Ist es Kuh-Rohmilchprodukt? Also dass es quasi noch ursprünglicher ist? Oder ist es wirklich dann das hochverarbeitete Kuhmilchprodukt? Das fände ich noch super spannend, wenn wir da einmal reinschauen könnten.
Also bei mir persönlich ist es tatsächlich in erster Linie die Kuhmilch. Und zum Beispiel so Dinge wie Feta, ja, mit Ziegen, Schafmilch vertrage ich gut. Mhm. Ich habe auch schon gemerkt, wenn Milchprodukte fermentiert sind, ja, in Form von Kefir, kleine Mengen, also ich kann da nicht das ganze Glas von trinken, aber kleine Mengen funktionieren für mich auch gut. Also Lebensmittel muss man sich dann immer noch ein bisschen genauer anschauen, weil ein Milchprodukt ist nicht gleich ein Milchprodukt. Ja, also haben wir hier den fertig verarbeiteten Joghurt, der eben auch noch ganz viel, also der vielleicht gar keine lebenden Bakterien mehr enthält und noch dazu viel Zucker, ist eben nicht dasselbe wie zum Beispiel ein Kefir, der eben länger gereift ist oder auch ein Hartkäse, der zum Beispiel kaum noch Laktose enthält. Also hier kommt es definitiv drauf an, was für Milchprodukte es eben sind. Und das, was ich auch in den Beratungen auch immer wieder festgestellt habe, ist, dass im Endeffekt Dinge, die zum Beispiel fermentiert worden sind, oft noch mal besser verträglich sind als eben Produkte, die eben kaum gereift sind. Also bei mir persönlich ist es vor allem eben die Kuhmilch und ich meide eigentlich Kuhmilchprodukte komplett. Ja, esse vielleicht mal ein kleines bisschen Hartkäse oder mal ein ganz bisschen Kefir und sowas wie Feta mit Schaf und Ziege funktioniert für mich persönlich auch gut.
Wie funktioniert für dich das Thema Dinkel? Weil auch das ist, um das auf das Thema Gluten, weil da auch ganz viele Sorgen und Ängste immer grassieren. Was ich häufig erlebe, ist, dass mir jemand sagt, ich vertrage kein Gluten, aber er verträgt Dinkel.
Mhm.
Das heißt, das Problem ist meistens meiner Meinung nach mehr das Weizen und die ATIs, die dort enthalten sind. Wie ist es bei dir?
Bei mir macht es tatsächlich keinen Unterschied, also ob es jetzt Dinkel oder Weizen ist. Was ganz gut funktioniert, ist Hafer, aber auch nur in kleineren Mengen. Ja, also ich verwende deswegen auch sehr gerne Hirseflocken, Buchweizenflocken, Quinoa und so weiter. Das funktioniert für mich super. Vor allem auch so Buchweizen und Quinoa mag ich wahnsinnig gerne. Das tut meinem Bauch auch sehr gut, vor allem auch die Hirse. Von der Hirse bin ich ein großer Fan, kann ich immer auch nur allen empfehlen, weil die einfach viel Zink und auch Kieselsäure enthält, was einfach sehr gut für den Darm ist. Und die ist einfach wahnsinnig bekömmlich. Hirse ging bei mir immer. Das war so ein Lebensmittel, das hat immer sehr gut funktioniert. Und ich habe aber die Erfahrung auch gemacht, dass viele zum Beispiel Dinkel sehr gut vertragen. Bei mir ist es tatsächlich nicht so. Also ich kann auch hier mal kleine Ausnahmen machen, aber besser geht es mir wirklich mit einer überwiegend glutenfreien Ernährung.
Also du hast wirklich so diese klassische Trias, Milchprodukte, Gluten und Zucker.
Das
ja wirklich so der Klassiker ist, was häufig empfohlen wird, wegzulassen. Und das hat sich bei dir auch über die Jahre immer wieder bestätigt dann.
Absolut. Ich meine, wenn man da noch genauer hinschaut, also was zum Beispiel bei mir auch nicht funktioniert, sind Süßstoffe.
Mhm.
Also die sind bei mir wirklich wie als müsste man das Apfelmittel vor der Darmspiegelung trinken. Also Süßstoffe, das geht bei mir tatsächlich überhaupt nicht.
Ja.
Also ich weiß, manchen macht es überhaupt nichts aus, aber klassische, also Süßstoffe, da bin ich ein Paradebeispiel, wenn Leute sagen, das macht der Darmflora nichts aus. Also da wäre ich mir nicht so sicher.
Okay, sehr, sehr spannend. Wir sind kurz abgebogen bei dem Thema Darmaufbau. Magst du dazu nochmal was sagen? Was war für dich der Darmaufbau und gibt es etwas, was du aktuell noch machst, um den Darm aufzubauen?
Also Darmaufbau war für mich einmal eine abwechslungsreiche Ernährung. Ja, mhm. Das ist ganz wichtig, weg von diesen 5 Lebensmitteln hin zu mehr Vielfalt. Auch jetzt achte ich noch darauf, dass ich zum Beispiel so ein bisschen auf die Saison gucke und da auch dann verschiedene Obst- und Gemüsesorten immer wieder dabei habe, dass ich nicht permanent dasselbe esse. Ja, und auch hier mit nicht immer Nüsse, auch mal Saaten integrieren. Also, dass man wirklich immer wieder schaut, auch mal Lebensmittel zu essen, die man vielleicht sonst nicht so einkauft. Und das war damals eben auch ganz wichtig, dass ich mich da langsam herantaste, bunter zu essen. Dann ganz klar auch so Dinge wie Kräuter, ja, und auch Gewürze haben bei mir auch eine große Rolle gespielt. Also ob das jetzt der Kamillentee ist, ja, am Abend, also eine warme Tasse Tee mit so beruhigenden Kräutern, die haben meinem Bauch auch total gut getan. Oder auch sowas wie Ingwer, wenn man mal wirklich auch Bauchschmerzen hat. Solche Sachen. Also sich wirklich mit dem Thema Kräuter auch zu beschäftigen, das hat bei mir auch eine große Rolle gespielt, weil das auch immer wieder Linderung auch reingebracht hat, wenn man eben akut Beschwerden hat. Und dann auch Nahrungsergänzungsmittel, ja, die haben auch eine große Rolle gespielt. Das war einmal das L-Glutamin, das ist ja eine Aminosäure, die auch sehr gut für die Darmschleimhaut ist. Dann Probiotika, ja, die haben bei mir auch eine große Rolle gespielt. Ich habe zusätzlich aber immer auch einen kleinen Anteil an fermentierten Lebensmitteln eingebaut. Am Anfang habe ich die gar nicht vertragen. Ich musste mich da langsam herantasten und esse eigentlich jetzt auch täglich so eine Gabel voll rohes Sauerkraut. Ja, also das ist immer irgendwie entweder einfach so als Vorspeise oder zum Salat oder zu einer Bowl habe ich das irgendwie dabei, dass ich das einmal am Tag integriere. Dann habe ich genau sowas wie Zink eingenommen. Das hat meiner Darmschleimhaut auch sehr gut getan. Da hatte ich auch einen Mangel tatsächlich. Also das war sowohl sehr gut für meine Haut als auch eben für die Darmschleimhaut. Das nehme ich auch jetzt noch zu mir. Dann habe ich auch so Sachen wie Aminosäuren zu mir genommen. Ja, weil ich einfach natürlich auch aus einer starken Mangelernährung rauskam. Ja, und dann natürlich auch viel zu wenig Proteine hatte. Also essentielle Aminosäuren waren sehr wichtig. Und das waren eigentlich so die Nahrungsergänzungsmittel, die ich eigentlich zu mir genommen habe. Ich habe nicht so viel noch Tonnen an mehr, doch 2 Sachen noch, und zwar Kollagen.
Mhm.
Das hat bei mir tatsächlich einen sehr großen Unterschied gemacht. Und vor, wann habe ich damit angefangen? Vor 10 Jahren ungefähr musste ich mir das immer aus Amerika bestellen, weil das gab es hier noch nicht.
Naja, krass.
Also das war hier einfach nicht wirklich weit verbreitet. Und das hatte mir damals auch der Heilpraktiker empfohlen. Und da habe ich weiß, es ist bei jedem individuell und manche sagen auch, es hilft nicht. Bei mir hat es wahnsinnig viel ausgemacht. Also das hat bei mir sogar wirklich relativ rapide auch die Anzahl an Durchfällen und Co. wirklich nach unten gefahren. Ja, das ging bei mir nach, ich muss ungefähr 4 Wochen täglich nehmen. Danach hat das fing das an, dass ich eine deutlichere Verbesserung gespürt habe. Und das nehme ich auch heute noch. Also das ist so eins der Supplements, das ich immer noch nehme, und Kurkuma. Genau, also Kurkuma. Und ich nehme da auch wirklich keinen Extrakt, sondern ich nehme das reine Kurkuma-Pulver, entweder in der Kapsel oder in Form von einer goldenen Milch. Also ich wirklich das Bio-Kurkuma-Pulver. Genau.
Was ist die Entscheidung dazu gewesen, dass man jetzt reines Kurkuma nimmt? Also Kurkuma hat ja das Problem, beziehungsweise der Wirkstoff Kurkumin ist ja kaum bioverfügbar. Deswegen versucht man ja über verschiedene Wege, das bioverfügbar zu machen. Wenn du sagst, du nimmst jetzt das reine Kurkuma-Pulver, dann hast du ja primär, also hast du eine sehr niedrige Bioverfügbarkeit und mehr eine Lokalwirkung im Darm. War das die, also was war deine Idee, dich für ein reines Kurkuma-Präparat zu entscheiden?
Also Kurkuma kam bei mir erst durch die Ayurveda-Ausbildung damals dazu, weil da natürlich Kurkuma, es ist glaube ich nicht so gehypt, wie man es im Ayurveda, wie man es vielleicht als jemand, der sich damit nicht so auskennt, erstmal so denkt, weil Kurkuma wird klassisch mit der indischen Küche und im Ayurveda verbunden. Ja, Kurkuma ist ein Gewürz von ganz vielen. Ja, aber Kurkuma spielt da schon auch eine Rolle und das ist ganz klassisch eben ein entzündungshemmendes Gewürz. Aha. Und im Ayurveda sagt man schon eigentlich immer, dass wir sehr naturnah arbeiten möchten und dass sich die Natur was dabei gedacht hat, so dass die Produkte so aussehen, wie sie eben aussehen, aus einem Grund, weil in Kurkuma ist eben nicht nur das Kurkumin enthalten, sondern eben auch noch viele verschiedene weitere Stoffe, die eben auch die teilweise noch überhaupt nicht erforscht worden sind, die eigentlich auch positive Auswirkungen auf zum Beispiel Entzündungsprozesse und Co. haben. Und dass im Optimalfall das auch eigentlich am besten wirkt, wenn das eben in seinem natürlichen Spektrum eben auch drin ist. Und das hat für mich damals irgendwie auch Sinn gemacht. Und ich hatte immer das Problem, dass ich habe das vorher schon auch ein paar Mal ausprobiert, zum Beispiel mit diesen Extrakten. Und da war auch oft Peperin drin. Das hat meine Schleimhaut immer gereizt, meine Darmschleimhaut, also der Pfeffer. Und da habe ich dann eben angefangen, einfach täglich einen Teelöffel Kurkuma so zu mir zu nehmen und habe nach einer Zeit gemerkt, ah krass, das hat sich bei mir wirklich positiv auf meinen Bauch ausgewirkt und ich hatte auch nie wieder auch Blut im Stuhl oder sonst irgendwas. Und das war wahrscheinlich nicht das Einzige, aber das ist etwas, was ich mache immer mal wieder kleine Pausen, aber was ich auch heute noch täglich zu mir nehme und wo ich merke, das hat mir sehr gut getan. Und es hat sich bei mir, vor allem Kollagen und Kurkuma, haben sich bei mir auch sehr positiv auf die Gelenkschmerzen ausgewirkt.
Hast du beim Kollagen, es gibt ja unterschiedliche Typen von Kollagen, achtest du da irgendwie auf einen speziellen Typus oder ja, genau, wie ist dein Kollagen da aufgebaut, was du da gerne nimmst?
Also ich nehme Kollagenhydrolysat, das ist Rinderkollagen Typ 1 und 3. Damit habe ich die beste Erfahrung gemacht. Ich meine, es gibt ja auch noch diese marine Kollagen, damit kann man es kombinieren, wenn man dann auch noch andere Typen da teilweise dabei haben möchte. Mhm. Aber ich habe den besten Erfolg und die meisten Unterschiede von dem Kollagenhydrolysat gemerkt. Und manche sagen, es reicht bereits 2 Gramm am Tag. Also ich nehme täglich 5 bis 10 ungefähr. Also es ist schon so ein guter Esslöffel. Genau.
Sehr spannend. Also alles für mich sehr, sehr gut nachvollziehbar, was du sagst. Und ich weiß, aber ich habe schon so die Stimme von meinen Menschen, die betroffen sind, im Ohr. Wie soll ich denn das umsetzen im Alltag? Also alleine quasi jetzt eine gesunde Ernährung mit Vielfalt und frisch kochen und allem. Das ist der eine Aspekt, ist glaube ich schon für viele herausfordernd. Und der andere Aspekt ist, wenn man jetzt dich als Beispiel nimmt, du isst kaum Gluten, kaum Milchprodukte, kaum Zucker. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es essen gehen oder sich mal irgendwie was auf die Hand holen in der Stadt, schwierig ist. Was hast du für Tipps, diese Ernährung alltags oder leichter im Alltag zu integrieren? Hast du da irgendwie Erfahrungen gesammelt, wie das für Menschen, die es jetzt nicht hauptberuflich machen, sage ich mal, wie das umsetzbar ist?
Also das allererste ist, glaube ich, sich klar zu machen, warum man das macht. Ja, also wirklich nicht mit einem Mindset daran zu gehen, so Gott, das ist so schrecklich und ich muss das jetzt machen und wie furchtbar und wie aufwendig, weil dann stößt das einfach auf ganz viel Widerstand und es wird auch immer anstrengend bleiben. Und eher als etwas zu sehen, okay, mein Körper spricht mit mir, ich möchte ihm helfen. Ja, ich weiß, das wird mir dabei helfen, auch beschwerdefrei zu werden und mich auch insgesamt gut zu fühlen. Weil das Schöne ist ja, man sorgt vielleicht dafür, dass man keine Verdauungsbeschwerden hat. Aber das Gute ist ja, man bekommt noch so viel mehr dazu, wie ich habe nicht ständig irgendeinen Nachmittagstief, ja. Ich kann gut schlafen. Ich bin fast nie krank. Meine Haare wachsen gut. Also all diese Dinge, ja. Also man bekommt ja noch ganz viel mehr dazu. Und das heißt, es ist eigentlich, kann es auch einfach ein Geschenk sein und man kann auch sehr viel Positives daraus machen. Ja, also gedanklich da erstmal anders ranzugehen. Und dann nicht den Anspruch zu haben, alles perfekt machen zu müssen, ja, sondern auch hier gerade beim Thema Gesundheit, jede Kleinigkeit zählt. Also, dass man erstmal nicht das Gefühl haben muss, man muss jetzt alles umkrempeln, sondern jedes extra Glas Wasser, jeder kleine Spaziergang, jedes vielleicht Gewürz, was man noch dazu nimmt, jede kleine extra Portion Gemüse machen schon einen Unterschied. Das heißt, auch mal für Tage, wo es nicht so funktioniert, sich nicht fertig machen, sondern sagen, okay, morgen mache ich es dann vielleicht wieder besser, aber heute habe ich einfach mein Bestes gegeben. Und auch das macht dann schon einen großen Unterschied. Mhm. Und dann ein bisschen planen. Ja, also zu schauen, weil jeder von uns hat einen anderen Alltag. Manche arbeiten vielleicht den ganzen Tag von zu Hause, können sich in der Mittagspause was zubereiten zu Hause. Andere sind den ganzen Tag auswärts unterwegs im Büro. Also bei jedem sieht der Alltag ja anders aus. Das heißt, sich wirklich auch mal zu schauen, wie sieht meine Woche aus? Welche Mahlzeit ist denn vielleicht auch am schwierigsten für mich? Ja, ist es vielleicht das Mittagessen oder das Abendessen? Und wie kann ich mich gut vorbereiten? Das heißt, einmal wirklich schauen, das, was man zu Hause hat, isst man meistens auch. Ja, dass man, wenn man einkaufen geht, organisiert einkaufen geht. Das heißt, man schreibt sich einen Einkaufszettel, man überlegt, was will ich kochen, was brauche ich dafür, was muss ich zu Hause haben. Und dann im nächsten Schritt, wenn man zum Beispiel feststellt, man muss morgens sehr früh aus dem Haus, Frühstück funktioniert für mich nicht gut, kann ich bereits am Abend vorher mir was vorbereiten. Sei das jetzt Chia-Pudding, Overnight Oats, ein proteinhaltigen Smoothie und so weiter, das hält sich auch ein paar Tage im Kühlschrank, was ich bereits vorbereiten kann und aufbewahren kann. Ja, kann ich, wenn ich koche sehr gerne auch Suppen und ich koche eigentlich immer so, dass ich einen großen Topf habe und auch mal was einfrieren kann für den Abend, wo ich weiß, ich habe gerade gar keine Lust mehr zu kochen und mache mir auf jeden Fall da noch was warm und dann, selbst wenn ich mir noch was Fertiges dazu hole, dann habe ich trotzdem noch die Suppe und da sind trotzdem viele Nährstoffe drin und das macht eben auch einen Unterschied. Das heißt hier, und man muss auch keine 50 Rezepte parat haben, sondern ein paar Sachen ausprobieren, die gut funktionieren, hier rotieren und da auch immer mal wieder, das beste Beispiel sind irgendwie so Overnight Oats oder ein Chia-Pudding oder ein Smoothie. Das Grundrezept kann immer gleich bleiben, aber das, was man reinmacht, kann immer ein bisschen variieren. Mal andere Nüsse, mal andere Kerne nehmen, mal andere Gewürze, mal statt Haferflocken Hirseflocken, mal eine andere Pflanzenmilch nehmen. Da eben auch so ein bisschen Rotation reinbringen und da auch gar nicht zu kompliziert denken. Also das sind so meine Tipps.
Also das ist auch etwas, was ich meinen Patienten gern mitgebe, ist tatsächlich gerade, wenn man jetzt gern Porridge isst, dass man einfach verschiedene Flocken nimmt.
Ja.
Wenn man jetzt Gluten verträgt, Dinkelflocken, Haferflocken, Reisflocken, Hirseflocken, dann hat man ja schon mal 4 Varianzen oder 3 bis 4 Varianzen, die man machen kann. Und was ich mir jetzt angefangen habe, meine Mitarbeiter nennen das immer Spaßglas. Das ist so ein ganz großes Glas. Und da habe ich alle möglichen Samen und Nüsse reingekippt. Und das habe ich einfach auf dem Tisch stehen. Und wenn ich einen Salat esse, dann kippe ich mir das noch drüber. Das heißt, ja, da habe ich dann auch nochmal irgendwie 4 bis 8 unterschiedliche pflanzliche Quellen. Und das macht mir gar keine Arbeit. Ja, das steht einfach auf meinem Glas. Das habe ich mir einmal gekauft, alles zusammengekippt. Und dann hast du halt einfach da auch nochmal eine viel höhere Varianz. Oder den Tipp hatte ich von Dr. Luise Werner bekommen gehabt. Die hat gesagt, wenn man Brot isst und verträgt, kann man anstatt ein normales Brot einfach ein 5-Korn-Brot nehmen. Auch dann hat man automatisch die Varianz dann auch nochmal erhöht. Und das fand ich echt, das sind so ganz praktikable Tipps, wie man die Diversität schon mal hochkriegt. Aber ich finde den Punkt, die 2 Punkte, die du angesprochen hast, Druck rausnehmen, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, die Vorplanung, um die kommen wir einfach nicht drum rum. Dieses spontan, ich habe mir nichts überlegt und jetzt gehe ich schnell in die Stadt und hole mir was, ist in der Landschaft, wo wir leben, zumindest in Deutschland, wenn du jetzt nicht in Berlin bist, nicht einfach.
Absolut. Und es ist halt leider auch so, dass das, eigentlich sollte das ja das Normal sein, ja, also sich naturbelassen zu ernähren, bunt und abwechslungsreich, eher zuckerarm, das sollte eigentlich im Optimalfall unser Normal sein. Aber leider ist eben das Normal stark verarbeitet, viel Zucker. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, am Anfang ist man da so ein bisschen Exot, auch im Freundeskreis oder auch bei der Familie. Und dass man wird dann so ein bisschen schräg angeguckt. Ich trinke zum Beispiel auch keinen Alkohol, ja. Aber mittlerweile nach vielen Jahren, also einmal hat natürlich mein Umfeld auch gesehen, wie viel besser es mir mit der Zeit natürlich dadurch auch ging. Und ich kann auch sagen, mittlerweile ist es so, dass es tatsächlich eigentlich immer so ist, dass ganz viele Freunde mittlerweile auch keinen Alkohol mehr trinken oder eben einfach weniger und es immer auch eine alkoholfreie Option gibt.
Mhm.
Und dass auch viele, wenn ich mal zum Brunchen irgendwo eingeladen bin, dass die dann schon irgendwie auch mal sowas wie Quinoa-Salat oder auch mal ein glutenfreies Brötchen, also dass da plötzlich auch einfach andere Sachen auch dastehen und ich die auch ein bisschen mit angesteckt habe und sie auch sagen, ja stimmt, also ich mache jetzt auch mal Meal Prep oder ich habe jetzt auch ein paar Sachen ausprobiert und habe gemerkt, das tut mir eigentlich total gut und es geht mir viel besser. Und ich habe aber nie, das kann ich auch nur jedem empfehlen, ich stand nie mit einem erhobenen Zeigefinger da und habe nie gesagt, ihr müsst das auch so machen oder das ist das einzig Wahre, sondern habe immer eigentlich wenig dazu gesagt, habe gefragt, soll ich was mitnehmen und habe dann mir entweder selber was mitgenommen oder die haben was selber auch zubereitet. Und mit der Zeit kam es eher so, dass ich sie dann langsam inspiriert habe. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf hat.
Absolut. Ja, ich glaube, das ist gerade auch wichtig, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger da zu stehen, weil das ist, glaube ich, das, was viele auch damit verbinden, weil das natürlich jeder von uns kennt, die Menschen, die einem das permanent dann erzählen und auch versuchen, so dogmatisch quasi überzustülpen. Und das ist, glaube ich, das ist eher das Druckprinzip und Druck erzeugt Gegendruck. Deswegen, glaube ich, da zurücknehmen, aber sich selbst treu bleiben. Ich glaube, das ist dann das Wichtige in dem Aspekt. Hast du einen Tipp fürs Essen gehen? Weil das stelle ich mir durchaus auch nicht so ganz einfach vor.
Ja, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also einmal kann man, wenn man aktiv die Möglichkeit hat, mitzugestalten, wo man hingeht, also das Restaurant auszusuchen, dann kann ich natürlich immer sagen, je nachdem, wo man auch wohnt, also wenn man jetzt im tiefsten Land wohnt, ist es natürlich ein bisschen schwieriger als jetzt irgendwo mitten in München oder Frankfurt oder Berlin. Ja, also diese ganzen so ein bisschen vegetarisch gesund angehauchten Restaurants oder Bistros, Cafés, da gibt es natürlich immer mehr Optionen. Ja, also das ist ganz klar, da findet man viel auch Gerichte, auch die asiatische Küche, viel mit Reis und Gemüse, das ist auch immer, was sehr gut funktioniert. Sushi hat zum Beispiel bei mir auch immer relativ gut funktioniert, mit viel Reiskomponenten. Und ansonsten kann ich aber auch immer nur sagen, ich habe bisher eigentlich immer überall was gefunden. Also egal, wo man ist. Und ich gehe auch mit der Einstellung dahin. Also ich habe auch zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht viel vertragen habe, habe ich vorher immer eine Kleinigkeit gegessen, dass ich weiß, ich sitze da jetzt nicht mit dem größten Hunger und finde dann da nichts und habe dann schlechte Laune und mir geht's nicht gut. Ja, also das kann ich nur jedem empfehlen, dass man einfach nicht mit einem riesen Hunger dahin geht. Und dann die Speisekarte anschauen und meistens findet man zum Beispiel Salate. Und da habe ich dann immer gefragt, können Sie mir den Salat einfach nur mit einem Essigöl-Dressing machen?
Aha.
Ja, ich fange dann da auch nicht dran, groß zu erklären und warum und weshalb und wie am besten, sondern einfach nur fragen, kann ich den Salat mit einem Essigöl-Dressing haben? Und ich habe dann auch manchmal gesehen, okay, es gibt einen Fisch mit Kartoffeln, ja, also dass sie das irgendwie kombinieren. Und das war tatsächlich zu 99% kein Problem.
Aha.
Ja, natürlich bin ich da hingegangen mit dem Hintergedanken, dass ich auch weiß, da kann jetzt in der Panade ein bisschen Weizenmehl drin sein. Also das kann nun mal passieren. Das ist einfach so beim Essen gehen. Und für mich war das aber wichtig, dass ich da auch sage, okay, ich riskiere das jetzt. Das ist jetzt einfach so. Ja, für mich ist der soziale Aspekt in dem Moment dann einfach wichtiger und ich gehe nicht jeden Tag essen, dass das dann für mich in Ordnung war. Also im ersten Schritt, wenn man die Möglichkeit hat, selber mitzubestimmen, dann mitzubestimmen, wo man hingeht, die Speisekarte lösungsorientiert angucken und gucken, was kann ich denn am besten einfach zusammenstellen oder was hat denn wenig vielleicht Soßen und Co. dabei, ja, so recht naturbelassen und dann einfach nett nachfragen.
Okay, ja, ich glaube, das sind ganz gute Tipps auf jeden Fall. Hast du noch Tipps, wie man die Philosophie des Ayurvedas vielleicht noch auch so ein bisschen leichter in den Alltag integrieren kann? Beziehungsweise was wären da, also du hast das Thema Gewürze jetzt schon ganz häufig genannt, was wären für dich so die Basics des Ayurvedas und wie kann man die einfach, sage ich mal, beginnend in den Alltag integrieren?
Also das Erste, was im Ayurveda sehr empfohlen wird, das ist auch etwas, was tatsächlich ursprünglich aus dem Ayurveda kommt, ist eine kleine Morgenroutine. Und das ist auch etwas, was sehr wunderbar fürs Nervensystem ist, wenn man, das muss nicht keine 3-Stunden-Morgenroutine sein, wenn man ein kleines bisschen früher aufsteht und irgendwas für sich macht. Also, dass man eine Atemübung macht, Meditation, eine kleine Bewegungseinheit. Das sind ja auch Dinge, die sich wahnsinnig positiv auf den Darm auswirken. Und ich habe auch gemerkt, wenn man so ein bisschen in sich geruht und strukturiert in den Tag startet, dann hat das einfach auch wahnsinnig positive Auswirkungen auf unser Nervensystem, auf den Darm. Und da legt der Ayurveda tatsächlich eine große Rolle drauf. Also das ist einfach ganz wichtig und spielt aber eine große Rolle. Und etwas, was auch aus dem Ayurveda kommt, das kann Teil der Morgenroutine sein, ist als erstes morgens ein Glas warmes Wasser zu trinken. Ja, oder heißes Wasser. Ja. Das bringt die Verdauung in Schwung. Man sagt auch, das unterstützt den Körper bei der Entgiftung. Und es schenkt auch Wärme, was sehr gut für den Bauch ist. Also bevor man gleich entweder irgendwas Süßes oder einen Kaffee und so weiter, will ich als erstes mal eine Tasse warmes Wasser am Tag morgens zu sich, als erstes morgens zu sich nehmen. Das ist sehr, sehr wohltuend. Und wo wir auch sagen, im Ayurveda wird vom Agni gesprochen, vom Verdauungsfeuer, was dem sehr, sehr gut tut. Dann im nächsten Schritt würde ich sagen, regelmäßige Essenszeiten. Ja, also auch das hat auch sehr positive Auswirkungen auf diesen natürlichen Rhythmus, auch von unserem Verdauungssystem. Bei mir waren die auch immer so all over the place. Also das war wirklich, die waren immer so ein bisschen, dann habe ich was gegessen, dann stundenlang nicht und das war immer alles so ein bisschen unorganisiert. Und die ungefähr, es muss nicht immer punktgenau, aber ungefähr zur selben Zeit frühstücken, ungefähr zur selben Zeit Mittagessen, ungefähr zur selben Zeit Abendessen, vielleicht irgendwie noch eine Zwischenmahlzeit. Allein dieses morgens so ein bisschen geordnet, ruhig mit einem warmen Getränk in den Tag starten, regelmäßige Essenszeiten haben, das ist etwas, was schon wahnsinnig ayurvedisch ist und was uns allen eigentlich sehr, sehr gut tut. Gerade wenn man einen empfindlichen Bauch hat, würde ich...
Ja. Mit der Morgenroutine, wenn ich an meinen Morgen heute Morgen denke, ich habe heute Morgen um 5 Uhr ein schreiendes Kind in den Arm bekommen, weil mein Kleiner krank ist, mit dem Erfolg, dass er dann noch mehr geschrien hat, weil er erst zu mir wollte, dann doch wieder zu Mama und wir alle seit 5 Uhr wach sind und 2 übermüdete Kinder haben, aber, und da bin ich dir sehr dankbar, dass du das warme Wasser erwähnt hast, das habe ich immerhin heute Morgen geschafft.
Das ist doch auch schon gut. Ich meine, wie bei allem immer, es gibt die Empfehlungen und es gibt dann, wie es in der Praxis aussieht, ja.
Also mindestens an dem Morgen war es weiter von entfernt.
Das glaube ich dir. Und das ist ja auch normal. Es gibt einfach Phasen im Leben, da funktioniert das einfach nicht sonderlich gut. Mhm. Aber auch hier kommt wieder das, was ich vorher gesagt habe, jede Kleinigkeit zählt. Ja, also du hättest dir jetzt auch einen doppelten Espresso und irgendwie einen Schokocroissant reinhauen können, ja. Aber du... da zu sagen, okay, ich achte trotzdem darauf, dass ich irgendwie dann halt to go irgendwie ein Glas warmes Wasser trinke oder mir halt irgendwie ein stilles Wasser mitnehme. Also auch, oder ein Kräutertee, also auch das macht schon einen Unterschied. Also diese Kleinigkeiten zählen. Ja,
genau.
Also das ist
einfach
ganz
probieren.
Wichtig.
Und wenn du es halt nur an 3 Tagen von 7 schaffst, dann hast du es zumindest an den 3 Tagen geschafft.
Absolut.
Ja.
Nee, auch wenn man zum Beispiel den ganzen Tag...
Weil ich gedacht habe, wie mein Morgen heute begonnen hat... Da war ich sehr weit weg vom Ayurveda.
Ja, aber ich hatte natürlich hatte ich solche Morgen oder auch Abende, gerade wenn man auch selbstständig ist und ein Unternehmen hat, also wo man dann irgendwelche Nachtschichten da und total gestresst, also selbst das hatte ich ja auch schon, also das ist total normal, das gehört ja irgendwo auch zum Leben dazu, ja.
Gibt es was, wo du sagen würdest, der Ayurveda ist häufig missverstanden, vielleicht jetzt auch gerade von uns Westlern oder wo er auch ein Stück weit Missbrauch ist ein hartes Wort, aber so ein bisschen missbraucht wird. Ich finde auch Yoga ist ja sowas, was, also jetzt um ein Beispiel Yoga klar zu machen, was ich mit Missbrauch meine. Yoga hat ja eigentlich eine ganz lange, tiefe Tradition und es ist mittlerweile so komplett aus dieser Tradition zum Teil rausgerupft worden und es ist einfach nur noch so ein Sportprogramm.
Ja, also Ayurveda. Es ist ganz oft so, wenn ich zum Beispiel sehe, es gibt verschiedene Hotels und Co., und dann wird dann da so eine Ayurveda-Massage auch angeboten. Mhm. Das ist zum Beispiel wo wahrscheinlich, ich weiß nicht, die Person vielleicht auch gar nicht so richtig weiß, was Ayurveda wirklich ist. Das ist auch, aber auch da mit den Ölen und der Wärme tut sich ja auch gut. Also das hat sicher auch seine Vorteile. Aber oft ist es eben so, dass man denkt, Ayurveda sind nur Gewürze, Ayurveda ist nur irgendwas mit Indien, Ayurveda, da isst man nur Suppen und nur Porridge. Ja, also solche Sachen hört man eben ganz oft im Ayurveda. Und Ayurveda ist im Endeffekt ist das Wissen vom Leben und Ayurveda beschreibt, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken. Mhm. Das heißt, Ayurveda ist eigentlich so ein bisschen frei von irgendwelchen Trends und das sind einfach dieses tiefe Wissen aus den Schriften, wo das ja auch herstammt, was eigentlich immer irgendwo gültig ist und was für uns alle eigentlich irgendwo gilt und viele Menschen leben vielleicht auch unbewusst schon Ayurveda und wissen es vielleicht gar nicht, weil sie zum Beispiel eine Morgenroutine haben, regelmäßige Essenszeiten haben, aufhören zu essen, wenn sie angenehm gesättigt sind, verschiedene Gewürze verwenden, auf die Saison achten. All das sind Empfehlungen aus dem Ayurveda, die wahnsinnig gesundheitsfördernd sind.
Ja, absolut. Also das finde ich einen sehr, sehr schönen auch sozusagen Zusammenfassung heute von dem Gespräch tatsächlich. Gibt es etwas, was du deinem früheren Ich gerne sagen würdest in Bezug auf Gesundheit und Ernährung?
Also ich glaube definitiv dieses Hör mehr auf deinen eigenen Körper. Ja, weil mein Körper hat mir damals ganz klar gesagt, dass irgendwas nicht stimmt. Und das war rückblickend auch irgendwo auch eine große Chance ja irgendwo, weil ich nämlich dadurch meinen Körper so gut kennengelernt habe, auch wenn der Weg teilweise wirklich hart war. Aber ich mich dadurch auf allen Ebenen einfach wahnsinnig mir sehr nahe gekommen bin und mir einfach mich wahnsinnig gut kennengelernt habe. Und ich glaube, tief drin wissen wir oft auch, was uns gut tut und was uns nicht gut tut.
Mhm.
Und gerade auch in der heutigen Welt nicht zu viel ständig nach rechts und links zu gucken und sich zu viel von auch verschiedenen Ernährungstrends und Dingen permanent aus der Balance und aus dem Gleichgewicht holen, rauszuholen, sondern wirklich mehr dieses auf den eigenen Körper hören und diesen Gedanken, den ich vorher auch schon ein paar Mal geteilt habe, jede Kleinigkeit zählt. Ja, also da nicht zu perfektionistisch rangehen, sondern mit bereits Kleinigkeiten arbeiten und vor allem auch Freude und mit ein bisschen Leichtigkeit das Ganze eben auch zu machen, das ist ganz wichtig.
Also das, was ich heute aus dem Gespräch mit dir auf jeden Fall auch rausgehört habe, ist wirklich auch zu sich zu stehen, auch einfach dann seinen Weg zu gehen und das aber quasi mit so einer inneren Bestimmtheit, ohne mit laut nach außen und erhobenem Finger für die anderen. Das ist so ein bisschen das, was ich häufig bei dir jetzt rausgehört habe, was ich sehr, sehr schön finde und was ich ganz wichtig finde, dass man den Mut und auch die Kraft hat, dazu sich selber zu stehen.
Ja.
Katharina, wenn man mehr zu dem Thema, zu dir und zum Thema Ayurveda wissen möchte, welche Optionen gibt es da, um mit dir in Kontakt zu treten?
Also ihr könnt mir auf Social Media folgen. Also ich bin eigentlich auf den ganzen Gängen Social Media Plattformen unter Tasty Katie oder auch Katharina Dörrich zu finden. Dann habe ich einen Blog, da teile ich meine ganzen Rezepte. Ich habe auch 4 Bücher geschrieben, findet man auch überall. Gerade auch Bücher zum Thema, auch zum Einstieg in Ayurveda, auch Ayurveda sehr modern gelebt. Findet man auch überall, wenn man meinen Namen eingibt. Und ansonsten, ich habe auch einen Podcast, den Natürlich Gesund Podcast, wo jede Woche eine Folge erscheint. Genau.
Cool. Das sind auf jeden Fall reichlich Informationsmöglichkeiten. Dann Katharina, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch die Offenheit, über deinen eigenen Weg hier zu sprechen. Ich denke, das wird viele werden da relaten können, also quasi eine Beziehung oder spüren, dass das auch ein Teil ihres Wegs sein könnte. Und insofern vielen Dank fürs Mutmachen bei Verdauungsbeschwerden.
Danke dir.